Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
New York. Eine Sommernacht. Das 20. Jahrhundert ist noch blutjung. Die Stadt dampft. Auf einem Dachgarten flackern Lampen. Eine Brise bewegt die weißen Tischdecken. Eisgekühlter Champagner wird die erhitzten Kehlen hinuntergekippt. Eis mit kandierten Früchten genossen, herzhaft gelacht. Auf einer Bühne läuft eine Revue. Tänzerinnen in glitzernden Kostümen, das Orchester spielt ein Ragtime. Im Publikum die Männer der New Yorker Gesellschaft, Bankiers, Architekten, Schauspieler. Und in der dritten Reihe eine junge Frau, 21 Jahre alt. Eines der berühmtesten Mädchen der USA. Neben ihr sitzt ihr Ehemann. Er lächelt nicht. Er starrt immer wieder und unerbittlich auf einen anderen Mann ein paar Reihen weiter, der sich eben erst hingesetzt hat. Und dann fallen drei Schüsse vor den Augen aller. Ein Mann ist tot, der andere Mann nun ein Mörder und das Schicksal der jungen Frau damit besiegelt. Ihr Name ist Florence Evelyn Nesbitt.
Super. Klingt total interessant, aber ich kenne die Geschichte wirklich überhaupt gar nicht, was toll ist.
Wirklich nicht?
Nee.
Oh mein Gott.
Ich freue mich.
Dann Leute, wir haben die 100. Folge und endlich habe ich es geschafft, eine Folge rauszugraben, die Nina nicht kennt. Ha! Und das am Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts. Und damit ein euphorisches, herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der 100. von Früher war mehr Verbrechen.
Eurem historischen True Crime Podcast. Ja, und wie du schon gesagt hast, es ist unsere 100. Folge. Juhu, wir werfen Konfetti und stoßen an, hier
ja.
So Herren anstoßen. Und natürlich auch mit euch allen.
Mhm.
Und nicht nur ist es unsere 100. Folge, sondern es ist auch die erste Folge im neuen Jahr. Also frohes neues Jahr, ihr Lieben, und alles Gute und Schöne für 2026.
Nur das Beste für euch.
Ja, und ich freue mich natürlich riesig, dass ich den heutigen Fall gar nicht kenne. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rumkommt. Und wenn ihr auch gespannt seid, was dabei rumkommt und vielleicht bei vielen anderen, dann schreibt uns doch mal mit Fallwünschen oder irgendwelchen Kommentaren auf unserem Instagram-Account oder per E-Mail. Alle Angaben dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Ja, ihr kennt es schon, es ist nichts Neues. Und da findet ihr natürlich auch den Link zu unserer kleinen Kaffeekasse. Und da freuen wir uns wirklich riesig darüber, wie ihr uns da unterstützt. Das ist super schön. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Das unterstützt uns wirklich sehr hier dabei, diesen kleinen Podcast zu machen.
Ja, das ist wirklich super. Vielen Dank euch. Ohne euch wäre das nicht möglich, was wir hier machen. Heute haben wir auch noch was ganz Besonderes anzukündigen.
Ja.
Nämlich zu Ehren unserer 100. Folge werden wir in der übernächsten Folge ein kleines Q&A machen für euch. Wir haben vor Jahren schon mal welche gemacht, die werden wir jetzt, weil sie auch so ein bisschen in die Jahre gekommen sind, tatsächlich runternehmen und ein neues machen mit neuen Fragen von euch, die wir beantworten wollen. Und dafür, wenn ihr daran teilhaben wollt mit euren Fragen, könnt ihr uns in den nächsten 2 Wochen bis zum 17. Januar einfach eure Fragen schicken per Direct Message über unseren Instagram-Kanal oder per Mail. Und wir werden natürlich auch noch einen Story-Sticker machen auf Instagram.
Ganz genau. Also lasst uns wissen, was euch so interessiert. Und das kann alles Mögliche sein. Also was zu den Fällen, was zu uns persönlich oder was auch immer euch interessiert. Was zur True-Crime-Welt, keine Ahnung. Seid kreativ gerne.
Ja, wir zählen auf euch.
Mhm.
Dann lasst uns doch jetzt mal reinsteigen zum neuen Jahr in diesen Fall.
Mhm.
Ich bin mal gespannt, ob ich übers Ziel nicht hinausgeschossen bin mit meiner Detailliertheit. Denn in dieser Folge sprechen wir über den jahrelangen Missbrauch an Florence Evelyn Nesbitt, bekannt als Evelyn Nesbitt, und auch über jenes Verbrechen, das sie berüchtigt machen sollte, den Mord an Stanford White durch ihren damaligen Ehemann 1906, vermeintlich um seine Frau zu rächen. Der nachfolgende Prozess gegen den Mörder wurde in der Presse gern als Trial of the Century, also Prozess des Jahrhunderts, bezeichnet.
Schon wieder ein.
Ja. Er sollte sich vor allem auch als der Prozess erweisen, der Evelyn Nesbitts Image, ihren Ruf, bestimmen sollte. Oft liegt der Fokus in der Beschäftigung mit diesem Fall auf dem weltberühmten Opfer, dem Mörder aus der US-amerikanischen Oberschicht und der öffentlichen kaltblütigen Tat. Und es bleibt unbesehen, dass dieser Mord durch nichts zu relativieren ist, das möchte ich hier betonen. Doch in dieser Folge möchte ich einen anderen Fokus wählen. Nicht auf der Tat, nicht auf dem Täter, sondern auf dem, was davor geschah und vor allem auch auf dem, was mit Evelyn Nesbitt geschah. Das sogenannte Mädchen im Mordprozess, für die ein Mann tötete, das sich aber auch aus diesem Bild herauskämpfte und sich die Deutungshoheit über ihre eigene Geschichte versuchte zurückzuerkämpfen. Daher auch ein inhaltlicher Hinweis, Disclaimer an dieser Stelle. In dieser Folge reden wir nicht nur über einen Mord mittels einer Schusswaffe, sondern auch über Missbrauch, sexualisierte Gewalt und versuchte Selbsttötung. Ich bin gespannt, was ihr nach der Folge dazu sagt und ob ihr meine Entscheidung verstehen könnt.
Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hatte sich doch auch die liebe Maria den Fall von uns gewünscht. Also ganz herzlichen Dank dafür, Maria, und liebe Grüße an dich.
Daher freue ich mich sehr auf euer Feedback. Aber ich will nicht weiter vorweggreifen. Beginnen wir daher nun am Anfang oder da, wo ich denke, dass wir anfangen sollten. Florence Evelyn Nesbitt wird am 25. Dezember 1984 oder 85 in Tarentum geboren. Das ist nicht ganz so klar, weil ihre Mutter später immer unterschiedliche Geburtsdaten angeben wird. Mhm. Ihr werdet noch verstehen, warum, und Florence das selber auch nicht aufklären kann. Das ist eine Gemeinde im US-amerikanischen Pennsylvania, nordöstlich von Pittsburgh, damals als dreckigste Stadt Amerikas bezeichnet, wegen der ansässigen Schwerindustrie. Schon als Kind fällt Florence Evelyn durch ihre Schönheit auf. Große dunkle Augen, volle braune Haare und vor allem ihr verträumter, aber auch versprechender Gesichtsausdruck faszinieren die Menschen. Ihr Vater, Winfield Scott Nesbitt, ist Anwalt, gebildet, belesen, freundlich, ein Mann mit Haltung und Bildung, der Evelyns Leselust und Bildung fördert. Was ihm allerdings fehlt, sind berufliche Ambitionen und auch finanzielles Gespür. Ihre Mutter Evelyn Florence Mackenzie Nesbitt, eine gut aussehende Frau, verfügt über einiges näherisches Geschick. Und dann gibt es noch den 2 Jahre jüngeren Bruder Howard, um die Familie zu komplettieren. Die Zukunftspläne der Familie sind klar. Florence Evelyn soll anders als die meisten Mädchen in ihrem Umfeld einst das elitäre Vassar College in Poughkeepsie besuchen und reisen. Howard soll ebenfalls Anwalt werden. Und alles scheint sich genauso zu entwickeln, als die Familie für Winfield Nesbitts Arbeit nach Pittsburgh zieht. Doch im Alter von 40 Jahren stirbt Winfield Scott Nesbitt plötzlich, entweder in einer Hirnblutung oder einer Meningitis, das kann man hinterher nicht mehr so ganz klar sagen. Von einem Moment auf den anderen ist Evelyns Mutter somit alleine für sie und ihren jüngeren Bruder verantwortlich. Die Schulerziehung der Kinder können sie sich in dem Ausmaße, wie sie eigentlich geplant war, nicht mehr leisten. Da ist Florence Evelyn 11 Jahre alt, ihr Vater hinterlässt keine Lebensversicherung, kein Vermögen, keine Sicherheit, dafür Schulden. Selbst die Kosten für die Beerdigung muss größtenteils von seiner Herkunftsfamilie getragen werden. Hab und Gut der Hinterbliebenen wird zwangsvollstreckt. Auch Florence Evelyns geliebte Bücher. Das Haus wird zwangsgeräumt, die Kutsche in einer Auktion verkauft. Die Witwe selbst gerade Anfang 30 und ihre Kinder ziehen zeitweise zu Verwandten. Dann wieder werden die Kinder bei verschiedenen Familienmitgliedern untergebracht, während die Mutter in Bekleidungsgeschäften nach Arbeit sucht. Die große Depression mit ihren zahlreichen Krisen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beuteln die Bevölkerung und schaffen zu der Zeit nur geringe Optionen für eine mittellose Witwe mit 2 Kindern.
Naja, das ist ja auch kein Wunder, ne? Wenn man aus dieser Gesellschaftsschicht ursprünglich stammte, dass einem wirklich gut ging und dann so abstürzt. Das ist ja auch nochmal ein ganz besonderer Makel auch zu der Zeit.
Wir haben solche Lebensgeschichten bisher in unseren vergangenen Podcast-Folgen ja schon öfter besprochen. Schicksalsschläge, die nicht nur im 19. Jahrhundert alles verändern können, von jetzt auf gleich. Dann kommt die Familie in einer Pension unter, aber die Schulden werden nicht weniger. Die Mietrückstände summieren sich zudem und auch natürlich die Schulden, die Mr. Nesbitt noch hinterlassen hat. Einmal greift ihn, und das macht er auch immer wieder, ein Freund der Familie finanziell unter die Arme. Doch Evelyn Florence Mackenzie Nesbitt ist verzweifelt und kann es auch nicht vor ihren Kindern verstecken. Nach außen jedoch hin wahrt Mrs. Nesbitt einen stoischen Stolz, womöglich auch aus Scham, denn sie zieht sich von ihren engsten Freunden zurück, weigert sich um Hilfe zu bitten, redet nicht mehr über den Verstorbenen, vielleicht auch, ja, weil sie sauer auf ihn ist, ganz gelinde gesagt. Diese Erlebnisse prägen Florence, Evelyn und ihren Bruder. Sie lernen, sich selbst zurückzunehmen, ihre Ängste und Bedürfnisse und zurückzustellen, auch um die Mutter nicht weiter zu belasten. Unsicherheit wird für Florence Evelyn zu früh zu einem Grundgefühl. Das Wissen, dass jede Mahlzeit, jedes Dach über dem Kopf von der nächsten Gelegenheit abhängt, dass Sicherheit nichts Selbstverständliches ist, sondern etwas sehr Fragiles. Dann versucht Mrs. Nesbitt sich als Vermieterin in einem Boardinghaus, schickt auch gerne einmal ihre junge Tochter, die wöchentlichen Mieten von den meist männlichen Mietern einzutreiben. Doch auch diese Einkommensquelle reicht nicht und bald ziehen sie in eine kleine Pension. Howard wird wieder einmal zu einer Verwandten geschickt. Nach 2 Jahren des immer tieferen Fallens schlägt eine Verwandte Mrs. Nesbitt vor, in Philadelphia Arbeit als Näherin zu suchen. Wieder schickt die Mutter ihre Kinder aufs Land und macht sich auf den Weg. Die Hoffnung war halt hier, dass die noch etwas größere Stadt vielleicht mehr Angebote ja, bereithielt, mhm, um für eine Frau in Mrs. Nesbitts Situation mit Mrs. Nesbitts Fähigkeiten dort Fuß zu fassen und eine Arbeit zu finden.
Mhm. Na gut.
Nach einem Monat harter Arbeit holt sie Howard und die mittlerweile 13-jährige Florence Evelyn nach. Sie arbeitet mittlerweile als Schneiderin in Wanamaker's Department Store und hat beiden Kindern dort ebenfalls eine Anstellung besorgt. Howard soll im Lager helfen, Florence Evelyn als eine Art Mädchen für alles arbeiten. 6 Tage die Woche, 12 Stunden am Tag. Der Geschäftsleitung gegenüber hatte Mrs. Nesbitt steif und fest behauptet, ihre Tochter sei schon 16 Jahre alt. Mhm. In Wirklichkeit ist sie 13 Jahre alt. Hm. Damit ist in jedem Fall klar, dass die Schule für die beiden erst einmal wieder unterbrochen wird. Florence Evelyn hat daran zu knabbern, hat sie doch den Traum ihres Vaters, einmal aufs Vassar College zu gehen, nicht ganz aufgegeben. Doch trotz dreier Einkommen bleibt der Gürtel der Familie eng geschnallt, reicht es oft nur für eine Mahlzeit am Tag. Hm. Der gesundheitliche Zustand Howards ist daher weiterhin besorgniserregend und er wird wieder zu einer Verwandten aufs Land geschickt. Das hatte der Junge schon Zeit seines Lebens und natürlich ist dieses entbehrungsreiche Leben, was sie jetzt führen hier, nicht gerade förderlich für seine Gesundheit.
Mm. Unterdessen nimmt das Schicksal eine weitere Wendung, als Florence Evelyn eine Woche vor ihrem 14. Geburtstag an einem eiskalten Sonntag ziellos durch die Nachbarschaft ihrer aktuellen Unterkunft schlendert. Da fällt sie beim Blick in ein Schaufenster einer lokalen Porträt- und Miniaturmalerin auf. Mhm. Die Frau spricht Florence Evelyn an und bittet sie, ihr Porträt zu sitzen. Aber Florence Evelyn, die will erst mit ihrer Mutter sprechen und dann später mit der Erlaubnis, sofern sie denn erteilt wird, zurückkehren. Und Mrs. Nesbitt, die gestattet es auch nach kurzem Zögern, als sie sicher ist, dass es sich um die Anfrage einer Frau handelt. Und damit beginnt Florence Evelyn ihre Karriere als Künstlermodell.
Naja, und es kann ja vielleicht auch Angebote steigern, ne? Wenn du dich erstmal so ein bisschen zierst, dann kriegst du ja vielleicht am Ende auch ein höheres Gebot.
Ja. Diese erste Sitzung dauert 5 Stunden und bringt ihr $1 ein. Das ist noch nicht die Welt, aber auf diesen ersten Job folgen schnell weitere. Mhm. Florence Evelyns besondere Schönheit spricht sich herum und auch andere Kunstschaffende haben Interesse an der jungen Frau. An Samstagen, wenn sie nicht im Kaufhaus arbeitet und fast jeden Sonntag, sitzt sie ab sofort mehrere Stunden lang still und regungslos in einem Atelier. Das ist eine monotone Arbeit, die ihr Durchhaltevermögen abverlangt, aber sich lohnt. Und das deutlich mehr als der Job bei Wanamaker's. Schließlich kündigt sie dort auch und arbeitet ausschließlich als Kunstmodell für Malerinnen und Illustratorinnen. Sie hatte dafür etwas Überzeugungsarbeit bei ihrer Mutter leisten müssen, aber die ist bald einsichtig, dass die Lukrativität für diesen Werdegang spricht. Zudem sind die meisten Beauftragenden Frauen und wenn es sich um männliche Künstler handelte, waren diese schon im fortgeschrittenen Alter, was Mrs. Nesbitt ja gerade so noch für statthaft hält. So ist Florence Evelyns Antlitz die Vorlage mehrerer Engel für die Glasmalerarbeiten der bekannten Malerin Violet Oakley. Darüber soll sie später gesagt haben, also Florence Evelyn, ich glaube, ich habe für eine himmlische Schar von Engeln posiert. Zitat Ende. Mhm. Als Florence Evelyn 15 wird, ist sie nach einem Jahr als Modell und einem regelmäßigen Einkommen begeistert von ihrer aufblühenden Karriere. Sie liebt das Modeln und noch mehr liebt sie die Bewunderung, die es ihr einbringt. Auch wenn ihre Mutter mit der wachsenden Eitelkeit der Tochter wohl hadert. Je erfolgreicher die Tochter wird, desto weniger arbeitet nämlich Mrs. Nesbitt. Deswegen, wir werden es auch in der Folge sehen, ich bin mir nicht immer ganz sicher, wie konsistent und auch konsequent diese Bedenken von Mrs. Nesbitt sind. Aber gucken wir mal weiter. Schließlich melden sich auch die ersten FotografInnen bei Florence Evelyn. Ryland Phillips, ein Fotograf aus Philadelphia, zählt zu den ersten, die sie vor ihre Linse holen. Er lichtet Florence Evelyn an einer Wand gelehnt mit einem bodenlangen weißen Satinkleid ab, während ihre Haare ihr leicht geschminktes Gesicht auf einer Seite umfließen. In den Augen des Fotografen gleicht die gerade einmal 15-Jährige so einer, Zitat, jungen Aphrodite. Und hier sieht man auch schon etwas, was sich immer noch irgendwie durchhangeln wird, durchziehen wird durch die Geschichte von Florence Evelyn. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass sie ist immer noch ein Mädchen, die aus den Augen von Erwachsenen in Posen für Erwachsene dargestellt wird. Die Bilder werden in einem Kunstmagazin und in den lokalen Zeitungen abgedruckt. Das ist der Anfang des Lauffeuers, in dessen Ausmaß sich Florence Evelyns Gesicht nun immer weiter verbreitet. Mrs. Nesbitt will die Karriere ihrer Tochter weiter anstoßen und da sie vermutet, dass Florence Evelyn als Fotomodell in New York noch lukrativere Jobs ergattern kann, bringt sie auch ihre Tochter bei Verwandten unter. Wir erinnern uns, Howard, der Bruder, ist schon dort und reist zur Sondierung der Möglichkeiten und auf der Suche nach einer eigenen Anstellung in den Big Apple. Florence Evelyn ist allerdings irritiert, dass sie in der Zwischenzeit, während die Mutter in New York nach einer Anstellung sucht, nicht weiterarbeiten darf. Aber in Anbetracht der Moralvorstellungen der Zeit ist es doch nachvollziehbar, dass die Mutter die doch kindliche Tochter nicht alleine diesem Job aussetzen möchte, unbeaufsichtigt. Erst nach 5 langen Monaten, und dafür hat sie auch das Geld, das Florence Evelyn verdient hat, ausgegeben in New York und hat auch noch keinen Job als Designerin oder Näherin gefunden, lässt Mrs. Nesbit ihre Kinder im Dezember 1900 nachkommen. Allerdings hat sie zwischenzeitlich eine kleine Hinterzimmerwohnung in der 22nd Street ergattern können. Und New York um 1900 ist eine Stadt der Extreme. Pferdekutschen und Gaslampen treffen auf Dampfschiffe und Wolkenkratzer im Bau, elektrisches Licht, Aufbruch, Fortschritt und gleichzeitig eine gnadenlose soziale Realität, also das Gilded Age in Reinform, über das wir in der letzten Folge ja schon gesprochen hatten. Zunächst ziert Mrs. Nesbit sich noch, ihre Tochter wieder als Fotomodell arbeiten zu lassen, hat sie vielleicht doch moralische Bedenken. Dann gibt sie aber auf Drängen Florence Evelyns nach. Mrs. Nesbit wird mit den Fotografien von Ryland Phillips und einem Empfehlungsschreiben bei dem bekannten Maler James Carroll Beckwith vorstellig. Und dieser ist sofort hellauf begeistert von dem, was er sieht, lädt Florence Evelyn und ihre Mutter in sein Atelier ein und will die junge Frau engagieren. Als Mrs. Nesbit realisiert, dass der Künstler auch für seine Aktstudien bekannt ist, bekommt sie zwar fast einen Nervenzusammenbruch, aber sie fängt sich bald wieder und man versichert ihr, dass Florence Evelyn so nicht posieren solle.
Eine kurze Zwischenfrage, wie war denn das damals eigentlich organisiert? Also das lief über Empfehlungsschreiben vorheriger ArbeitgeberInnen und da gab es noch keine Agenturen oder irgendwelche professionell organisierten Models oder so.
Ja, es gibt wohl zu der Zeit auch immer mal wieder mehr oder weniger zwielichtige Managerfiguren. Mhm. In dem Fall ist es so, Das wird sie auch immer wieder machen, sich die Mutter darum kümmert, als eine Art Managerin fungiert. Mhm. Sie nimmt Empfehlungsschreiben mit von den KünstlerInnen, mit denen sie erfolgreich gearbeitet haben und auch Kopien der Werke, die dadurch entstanden sind und nimmt das quasi als Verweis, als Hinweis auf die Arbeit, die Florence Evelyn leistet. Und so ergattern sie immer neue Jobs für das Kind. Mhm. Nach nur 10 Tagen in New York posiert Florence Evelyn bereits 2-mal pro Woche für Beckwith, aber der Grat zwischen Kunst, anzüglichem Posieren und Pornografie ist schmal und Florence Evelyn und ihre Mutter sind trotz aller Schicksalsschläge doch noch sehr naiv. Am Anfang ist die Arbeit unschuldig allerdings, Modezeichnungen, Porträts, Studien für Maler, doch in der Kunstwelt ist der Weg von Bewunderung zur Ausbeutung kurz. Und wir haben ja auch schon gesehen, diese Darstellungen, die haben immer einen gewissen Grad aus erwachsener Sicht, der überschritten werden kann an Erotik zum Beispiel oder an Andeutung.
Mhm.
Aber Florence Evelyn, die hat in diesem Fall tatsächlich großes Glück mit Beckwith. Der meint es wohl gut mit ihr und vermittelt ihr weitere Künstler, die auch seriös arbeiten. Mit ihrem präraffaelitischen Aussehen wird Florence Evelyn immer gefragter und bald besuchen sie die Reporter für Interviews, während sie Modell sitzt. Dieses Aussehen vielleicht, damit ihr euch einen Eindruck, ein Bild gewinnen können, dieses Präraffaelitische. Das ist eine Strömung in der Zeit, eine Schule, eine auch Gruppe von KünstlerInnen, die sich diesem Aussehen so ein bisschen verschrieben haben. Oft werden mythische Stoffe aufgegriffen, Sagenstoffe aufgegriffen und die Frauen dieser Kunstrichtung haben ein sehr spezielles Aussehen im Sinne von sehr markanten Gesichtszügen, werden oft mit sehr voluminösem, offenem Haar dargestellt. Unter anderem ist auch die Darstellung, die vielleicht in euren Köpfen aktuell bekannt sein könnte, der im Wasser treibenden Ophelia.
Mhm.
Das ist oft aufgegriffen worden, auch von den Präraffaeliten. Und Evelyn hat mit ihrem vielen Haar und ihrem besonderen Gesichtsausdruck tatsächlich hier einen ziemlichen Stein im Brett. In dieser Zeit floriert ja auch die Presse und Bilder verbreiten sich nun immer schneller und weitreichender. Auch Modezeitschriften sprießen hervor. Also wir wissen nicht, inwiefern diese Karriere vielleicht 10 Jahre vorher sich anders entwickelt hätte oder überhaupt so möglich gewesen wäre. Die Verfügbarkeit und die schnelle Reproduzierbarkeit von Bildern, die ist hier schon einmalig und trifft hier zusammen mit einem Mädchen, was ausgesprochen schön ist und sehr gut aussieht. Und diese Kombination führt zu einer Kaskade, die man positiv wie negativ sehen kann. Nach einem Jahr in New York blickt Florence Evelyns Gesicht so einem sowohl von Werken im Metropolitan Museum entgegen, als auch von Postkarten in Magazinillustrationen und Reklamen. Sie ist zu einem Image geworden, einer Marke. Florence Evelyn wird auch zur Haupternährerin ihrer Familie. Die Mutter lebt nun von dem Geld, was die Tochter verdient. Auf großem Fuß können die drei Nesbits dennoch noch nicht leben, aber sie wohnen wieder in einem Boardinghaus. Wenig überraschend erhält Florence Evelyn immer wieder Angebote, auch auf die Bühne zu kommen, so als nächsten Karriereschritt. Manche dieser Angebote sind ja, seriöser, manche zwielichtiger. Florence Evelyn würde sehr gerne Schauspielerin werden, aber Mrs. Nesbitt blockt alles in die Richtung ab. Erst als Florence Evelyn vorschlägt, dass sie tagsüber ja weiterhin als Modell arbeiten könne und abends dann auf der Bühne steht, lenkt ihre Mutter ein. Doch die seriösen Künstler, mit denen Florence Evelyn arbeitet, sind entsetzt von diesem Vorschlag, von dieser Idee und raten ihr von einer Karriere als Schauspielerin ab. Sie sei mit nicht mal 16 Jahren, dafür viel zu jung, ja noch ein Kind. Und na, ob das begründete Bedenken sind, das wirkt vielleicht aus heutiger Sicht übertrieben, aber wenn man sich die Moralvorstellungen der damaligen Zeit anguckt.
Ja, darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen in der Folge um William Terrace. Da war einfach das Bild, was man von Schauspielenden hatte, kein gutes zu dieser Zeit. Also das war schon ein etwas verruchter Beruf. Das änderte sich schon langsam, aber ich kann da die Mutter verstehen.
Ja. Mit 16 wird Florence Evelyn Chorus Girl im erfolgreichen Musical Floridora und steigert so ihre Einnahmen weiter. Um einen griffigeren Bühnennamen zu haben, nennt sie sich ab sofort Evelyn Nesbitt und lässt den zweiten Vornamen fallen, und so werden wir es auch jetzt in der Folge machen. Tagsüber steht sie Modell, abends auf der Bühne. Es ist ein Doppelleben aus Arbeit, Licht und Erschöpfung, aber sie verdient genug, um Miete, Essen und das Nötigste für sich und ihre Familie zu bezahlen. Für Reporter wirkt Evelyns Aufstieg wie ein Märchen. Sie kommt mit nichts als ihrem Aussehen und wird zur Sensation. In Evelyn bündeln sich die Widersprüche der Nation. Manchmal wirkt sie wie ein Bild von Reinheit und Sentimentalität des 19. Jahrhunderts und wird auch so inszeniert. Und dann wieder verspricht ihr Lächeln etwas Neues, Verbotenes, Aufregendes des 20. Jahrhunderts. Doch trotz all dieser Erfolge bleibt sie, was sie von Anfang an ist, nämlich sehr abhängig, auch moralisch abhängig, emotional abhängig, immer mal wieder von der Mutter, auch von Agenten, von Produzenten, von Mäzenen, von Männern, die versprechen, ihre Karriere zu fördern und erwarten, dass sie dafür verfügbar ist. Und so ist es kein Zufall, dass der Mann, auf den Evelyn September 1901 trifft, einer ist, der Macht gewohnt ist, einer, der davon überzeugt ist, dass alles, was er bewundert, ihm auch gehört. Sein Name Stanford White. Auch wenn er in dieser Geschichte nicht im Mittelpunkt stehen soll, das hat er oft genug, müssen wir an dieser Stelle über ihn sprechen, denn ohne White lässt sich nicht verstehen, was Evelyn widerfährt. White ist 1879 nach New York gekommen, da war er gerade einmal 22 Jahre alt, er ist voller Energie und Ideen, frisch aus Frankreich, wo er Architektur studiert hat. Die Stadt befindet sich im Aufbruch, im Wachstum, im Taumel des Gilded Age, und in der letzten Folge, wie gesagt, hatten wir ja schon über diese Epoche gesprochen. Zusammen mit Charles McKim und William Rutherford Mead gründet White das Büro, das in den nächsten 3 Jahrzehnten die Skyline und das Selbstbild von New York prägen sollten. Die Villen der Reichen, die Paläste der Macht, öffentliche Gebäude, private Prunkräume, ganze Stadtbilder. Noch heute stehen viele dieser Bauwerke in Manhattan, auf Long Island, in Westchester oder Newport als Monumente seines architektonischen Könnens. Der zweite Madison Square Garden zum Beispiel zählt dazu, der steht heute allerdings nicht mehr. Der Washington Square Arch, den ihr sicher auch kennt, nicht zuletzt zum Beispiel in letzter Zeit vielleicht im TV gesehen oder im Streaming bei When Harry Met Sally. Stanford White ist damals überall in New York, in der Architektur, in der Kunstszene, in den Salons der Reichen und auch den Ateliers der Bohème. Er ist ein Mäzen der Künste, aber auch ein exzessiver Genießer, ein verschwenderischer Bon Vivant, bekannt bei den Schönen und Reichen, aber auch den KünstlerInnen von Lower Manhattan und den Tänzerinnen und Schauspielerinnen am Broadway. Ein Wort von White kann damals genügen, um einem Mädchen den Sprung aus der letzten Reihe des Chors ins Rampenlicht zu ermöglichen. Vielleicht noch zum Chor. Den kennt ihr vielleicht aus der Oper. Jetzt hier, wenn ich davon rede, dass Evelyn eine Rolle als Chorus Girl hat, dann bezieht sich das auf etwas Ähnliches im Theater, in der Revue. Es geht hier darum, dass sie nicht eine herausgenommene, singuläre Rolle darstellt, wie die Hauptrolle oder im Hauptcast, sondern sie ist hier Teil des Ensembles und tritt meistens in der Gruppe auf. White liebt das Große, das Luxuriöse, das Überwältigende. Er ist zu jener Zeit einer jener Männer, die New York nicht nur bauen, sondern beherrschen. Im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Ein Mann, der es also gewohnt ist, dass Türen sich für ihn öffnen und Menschen auch. Und ja, auch damals gibt es Klatschspalten, skandalöse sogar. Stanford White ist eine ihrer festen Größen. Der seit 1884 verheiratete White ist eine großgewachsene Erscheinung, auffällig, mit seinem ja doch sehr prominenten Schnurrbart, lebendig, fast rastlos. Die elegante Selbstverständlichkeit eines Mannes, der weiß, dass ihm zugehört wird. Und ja, wenn man sich das alles jetzt in Erinnerung ruft oder vergegenwärtigt, dann ist auch eigentlich klar, was passiert, als ein solcher Mann auf die ja, junge Evelyn trifft. White ist 1901, als sie sich begegnen, 46. Evelyn, wir erinnern uns, gerade einmal 16. Stanford White sieht Evelyn in Floridora und lässt sie einladen. Erst zu einem Essen mit einem seiner Appartements in der West 24th Street mit einer Kollegin zusammen. Evelyn erinnert sich später, dass ihr erster Gedanke ist wie terrible old, der man ihr erscheint. Aber White ist freundlich, charmant, witzig, großzügig und das Essen ist gut. Und er überschüttet sie mit Aufmerksamkeit. In einer Gesellschaft, die Männer seiner Klasse nahezu alles durchgehen lässt, ist es nichts Ungewöhnliches, dass er sich mit sehr jungen Frauen, Mädchen, umgibt. Für Evelyn ist es nachvollziehbarerweise beeindruckend, seine Aufmerksamkeit ist für sie mehr als schmeichelnd. Er zeigt sich ihr gegenüber auch als Wohltäter, als väterliche Figur. Er bezahlt etwa dafür, dass ihr leicht verfärbter Schneidezahn von einem Zahnarzt korrigiert wird. Das war ein Unfall in der Jugend gewesen, der dazu geführt hatte. Er spricht von Kunst und Architektur, von Paris und von Florenz, von einer Welt, die Evelyn nur aus Zeitschriften und Büchern kennt. Er verspricht sich, um sie zu kümmern, ihre Ausbildung zu fördern, für sie zu sorgen. Der lang beerdigte Traum einer Zukunft voller Kunst und Kultur und Bildung bei Evelyn kehrt zurück. White schickt ihr Blumen, Bücher, Kleider. Und wenn wir uns vor Augen führen, woher Evelyn kommt, was sie bis dahin erlebt hat, na, dann ist das natürlich ein Blick in eine andere, eine sehr verlockende Zukunft. Und auch bisher wurden ja keine Grenzen überschritten. Mhm. Doch Stanford Whites Großzügigkeit ist wieder, ja, wenig überraschend, nicht selbstlos.
Genau, es war sicher auch nicht das erste Mal. Ja. Ne?
Evelyn würde Stanford White später in ihren Memoiren so beschreiben, Zitat, ein großzügig großer Mann und unendlich gemein. Er war freundlich und zärtlich und jagte den Wehrlosen nach. Vulgäre Ausdrücke beleidigten ihn, doch in manchen Dingen war er schamlos. Zitat Ende. In Bohemkreisen ist Stanford White seit langem bekannt als Liebhaber von Ausschweifungen und exzessivem Vergnügen. Er sammelt junge Mädchen und wohl auch junge Männer als Geliebte. Er lädt Evelyn immer wieder ein. Es gibt exotische Speisen, Geschenke, Schokolade. Zugleich achtet White darauf, dass Evelyn nicht zu viel Alkohol trinkt und zügelt sie, sobald sie mehr als ein Glas trinken möchte.
Ja, aber das ist ja auch so ein ungleiches Mächteverhältnis wieder, ne? Dass er dann auch so ein Stück weit darüber bestimmt und so über ihre Tugend wacht.
Später würde sie sagen, dass sie das Gefühl hatte, diese strikte Ein-Glas-Champagner-Regel, die habe nur dazu gedient, dass er kontrollieren kann, wann sie die Kontrolle verliert.
Ja.
Er freundet sich mit Evelyns Mutter an. Stanford White finanziert sogar die Ausbildung von Evelyns gesundheitlich angeschlagenem Bruder. Und Evelyn ist einfach verzaubert. Stanford White geht ziemlich berechnend vor im Nachhinein, würde ich sagen. Er gewinnt ihr Vertrauen Schritt für Schritt. Diejenigen, die wissen, wie White wirklich ist, schweigen, aus Angst, einen der mächtigsten Männer New Yorks gegen sich aufzubringen. Also man muss hier sagen, das ist etwas, was total nachvollziehbar ist, dass Evelyn ihm, ja, ihm so verfällt oder ihm auch glaubt, ihm vertraut. Aber das, was White hier macht, ist eigentlich nichts anderes als ja Grooming, würden wir heutzutage sagen. Also ja, ein Vertrauen aufbauen über eine gewisse Zeit hinweg mit positivem Verhalten. Und ja, sich so auch eine Sicherheit erschleichen bei dem Gegenüber. Eines Tages stellt White Evelyn auch die Fotografin Gertrude Casebeer vor. Sie sollte eines der bekanntesten Bilder des Mädchens schießen. Und hier sehen wir wieder diesen schmalen Grat, an dem wir uns bewegen. Das Bild zeigt sie unschuldig mit einem weißen Kleid, das ihre Schultern umspielt, leicht nach vorne gebeugt, mit einem sehr offenen, verlockenden Gesichtsausdruck. Schaut euch das Bild gerne an. Das ist ein Bild, was eine gewisse Erotik einfach ausstrahlt. Und das ist eine Grenze, die man hier überschreitet mit einem minderjährigen Fotomodell. Ein Bild, das so viel verspricht. Da ist so viel im Subtext drin, was eigentlich nicht in den Kontext eines Mädchens gehört. Sagen wir es so. Und das ohne, dass es sich hier jetzt irgendwie um einen Akt handeln würde oder so. Die Tragödie ereignet sich, als White Evelyns Mutter überredet, für einen Besuch nach Pittsburgh zu reisen und Evelyn in seine Obhut zu lassen. Man würde sich ja jetzt kennen und das könne die Mutter ja ruhig ganz beruhigt tun. Und wenige Tage nach der Abreise der Mutter im Winter 1901 lässt White nach Evelyn schicken, sie zum Atelier des Fotografen Rudolf Eichmeier Jr. fahren. Und in einer stundenlangen Session entstehen dort Bilder unter der Teilhabe von Stanford White und wohl auch ja, ein bisschen für ihn. Das sind dutzende ikonische Bilder von Evelyn in den unterschiedlichsten Kostümierungen und Rollen, von Rotkäppchen bis hin zu schlafend in einem Kimono auf einem Fell. Und auch diese Bilder sind meiner Meinung nach ganz klar jenseits einer Grenze, in der eine 16-Jährige dargestellt werden sollte. Und natürlich ist auch hier wieder die schwierige Frage, guckt man sich diese Bilder jetzt an und wird quasi im Nachhinein zum Mittäter dessen, was hier passiert, nämlich dass erwachsene Menschen und KünstlerInnen vollkommen, naja, schamlos und auch ohne Bedenken und auch verantwortungslos hier ein Mädchen in diesen Szenen, in diesen Situationen darstellen.
Mm.
Na, ist die Frage auch, hat hier nicht der Künstler, die Künstlerin eine Verantwortung, erst eine erwachsene Frau zu nehmen oder eine zumindest volljährige Frau? Vor allen Dingen halt auch, weil es sich hier immer um Abhängigkeitsverhältnisse handelt. In dem Fall jetzt auch, ist Evelyn finanziell abhängig von diesen Aufträgen. Die wird sich da nicht hinstellen und sagen, nee, das möchte ich nicht. Dafür müsste eigentlich ihre Mutter einstehen, was sie nicht tut in der Form, auch wenn sie es immer wieder behauptet.
Ja, und auch grundsätzlich, also auch in unserer heutigen Welt ist es ja so, dass viele der Models auch minderjährig sind und ja auch in eindeutigen Posen oder zumindest mit ja entsprechenden Gesichtsausdrücken oder dann sehr die Lippen betont oder was auch immer. Also das ist ja schon eine erotische Darstellung oft,
ja,
auch wenn es um Werbung geht oder so.
Und man hat jetzt halt auch ein Mädchen, was über Jahre hinweg, seit eigentlich spätestens dem Tod des Vaters, ihre eigenen Bedürfnisse gelernt hat zurückzustellen. Und deswegen trifft dieses Verhalten hier auf so fruchtbaren Boden. Wenige Abende später lädt White Evelyn wieder einmal zum Essen ein. Sie soll in sein Apartment in der 24th Street kommen. Sie kennen sich erst rund 2 Monate.
Mhm.
Aber immer wieder war Evelyn Gast seiner abendlichen Einladungen, bei denen immer andere unterhaltsame, spannende Gäste dabei waren. Deswegen freut sie sich sehr auf den Abend, hofft natürlich, hier auch wieder New Yorker Prominenz zu treffen.
Mhm.
Doch nicht heute. Heute erwartet sie in den eleganten Räumlichkeiten nur Stanford White. White hatte bis dahin ja immer darauf geachtet, dass Evelyn nicht zu viel trinkt, wenn sie unterwegs waren zusammen. Aber hier, heute, an diesem Abend, hat er damit irgendwie kein Problem, denn nach mehreren Gläsern Champagner führt er Evelyn in ein verstecktes Schlafzimmer. Dunkler, luxuriöser Samt, eine Schaukel, ein verspiegeltes Vorzimmer. Als Evelyn diese Räume wieder verlässt, schenkt er ihr ein weiteres Glas ein. Sie fühlt sich schwindelig, müde. Was nun genau geschieht, beschreibt Evelyn Jahre später selbst. Sie bleibt davon überzeugt, zeitlebens, dass sie einfach zu viel Alkohol getrunken habe und dass keine weiteren Drogen im Spiel waren. Genaueres wissen wir nicht. Evelyn erinnert sich später an das komischerweise bitter schmeckende Getränk, an ein Dröhnen in den Ohren, an Dunkelheit, dann verliert sie das Bewusstsein. Als sie wieder erwacht, ist sie fast nackt, verwundet, blutend, voller Angst.
Oh weia.
Stanford liegt neben ihr auf dem Bett im versteckten Schlafzimmer, nackt. Sie schreit, sie weint. Stanford versucht sie zu beruhigen, zum Schweigen zu bringen, denn er fleht sie an, niemandem etwas zu erzählen. Er sagt, das sei normal, was sie getan hätten, dass das Böse nun mal die Grundlage des Lebens sei und dass sie zur Ausgestoßenen würde, wenn sie nun darüber spricht. Und die, schwer mitgenommene, Evelyn entscheidet sich wenige Stunden nach diesem Erlebnis auch dazu zu schweigen. Auch ihrer Mutter erzählt sie nichts und in den folgenden Monaten bleibt sie in Stanford Whites Umfeld. Sie wird zu seiner Geliebten. Er macht ihr weiterhin Geschenke, zeigt ihr weiterhin Zuneigung, aber auch Besitzanspruch. In den Augen der Welt ist sie ein hübsches, mittlerweile 17-jähriges Mädchen, das einfach Glück hat. Später schreibt Evelyn, Zitat, man erinnert sich an ein Erdbeben, ohne die seismischen Kräfte zu verurteilen. White war ein Erdbeben, das Fundament der Unschuld zerstörte. Evelyn heuert bei der nächsten Show an, bei Floridora, da ist ihr Engagement ausgelaufen. Diesmal hat sie eine tragendere Rolle, ihr Ruhm wächst weiter. Über ihre anlaufende Broadway-Karriere wird geschrieben, man erkennt sie auf der Straße, man spricht über sie, man zeigt sich mit ihr. Evelyn blickt von den Titelseiten der Modezeitschriften, von Reklamepostern, von Zigarettenschachteln und Hutkatalogen. Ihr Ausdruck, ein Hauch von Melancholie, ein Blick zugleich unschuldig und wissend, wird zum Inbegriff weiblicher Schönheit. Sie ist das, was Amerika als Ideal ansieht, jung, schön, charmant, verfügbar, aber nicht vulgär. Und das ist der Punkt, der es hier auch moralisch so zwickmühlig werden lässt oder macht. Sie darf das alles haben, aber sie darf nicht darüber reden und es wäre vulgär, wenn sie nun erzählen würde oder zeigen würde, dass sie eine Geliebte ist. Und gleichzeitig ist damit, dass sie ihr erstes Mal der Verlust ihrer vermeintlichen Jungfräulichkeit nun erlebt hat und auch vergewaltigt wurde, ist etwas, über das sie nicht reden darf. Zumindest, wenn sie ihr Gesicht nicht verlieren möchte. Evelyn wird als erstes It-Girl der Welt gelten. Aber um welchen Preis?
Mhm.
Stanford White stellt sie auch Charles Dana Gibson vor, dessen Haus er mal entworfen hatte. Der Illustrator Gibson, sehr bekannt, hatte in den 1890er Jahren das Gibson Girl erfunden. Die neue amerikanische Frau, gebildet, sportlich, anmutig, mit Stolz und Ironie, ein Ideal. Das sind sportliche, selbstbewusste Frauen, junge Frauen aus der Oberschicht auf diesen Illustrationen, die wissen, wie sie mit den Erwartungen umzugehen haben, die an sie gestellt werden. Äußerlich erkennt man die Gibson Girls sofort, das Haar ist modisch voluminös hochgesteckt, der Blick oft ernst und kontrolliert, der Hals lang, die Haltung aufrecht, das Korsett formt diesen Körper und erzwingt zugleich diese gerade, beinahe stolze Haltung. Ein Ideal aus Disziplin, Eleganz und Selbstbeherrschung. Eines Tages sieht Evelyn sich selbst im Schaufenster, eine Zeichnung inspiriert von ihr, signiert von Charles Dana Gibson. Sie hatte ihm ja Modell gestanden und Collier's Weekly hatte die Illustration mit dem Namen Women, the Eternal Question von Charles Dana Gibson veröffentlicht. Ja, und auch ist Evelyn nun eine von ihnen, ein Gibson Girl. Und Stanford White, ja, wenig überraschend ist Evelyn nicht das einzige Mädchen in seinem näheren Umfeld. Sein Adressbuch ist voll von weiblichen Vornamen, alle minderjährig, alle aus einfachen oder ärmlichen Verhältnissen, potenziell einfacher abhängig zu machen und mit weniger, was sie verlieren können. Dann könnte es einen Lichtblick geben in Evelyns Geschichte, denn der junge John Barrymore tritt in Evelyns Leben, Jahre vor seiner Karriere als Schauspieler. Und John Barrymore, vielleicht wisst ihr das ja auch, ist der Großvater von Drew Barrymore. Hals über Kopf scheinen sich die beiden ineinander zu verlieben, Evelyn und John, doch eine zusammenverbrachte Nacht, die wohl unschuldig war, bringt Evelyn in Kalamitäten. Auch wenn vermutlich nichts weiter passiert ist, insistiert Stanford White, Evelyns Mutter ist außer sich. Obwohl Barrymore Evelyn sofort heiraten möchte, um ihren Ruf zu schützen und auch um einen Skandal zu vermeiden, schmieden White und Mrs. Nesbitt den Plan, die noch zögernde Evelyn auf ein Internat nach New Jersey zu schicken, aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist natürlich hochgradig heuchlerisch, gerade auch von White, der nun mal alle Grenzen des Moralischen weit überschritten hat und nun mal Evelyn vergewaltigte.
Ja, und er hätte ja auch kein Interesse daran gehabt, dass sie einen Ehemann bekommt. Dann hätte er ja auch die Kontrolle ein Stück weit über sie verloren.
Und noch während das Internat wie ein Damoklesschwert über ihrem Kopf hängt, trifft Evelyn sich zur Zerstreuung mit einem ihrer vielen Verehrer auf eine Lunch-Einladung. Na, was sollte schon Schlimmes passieren nach all den Fehlschlägen? Und Evelyn hat natürlich viele Verehrer. Jedoch handelt es sich bei dem Mann, der sich zunächst unter falschem Namen vorstellt, um Harry Kendall Thaw. Er ist der Sohn einer der reichsten Familien Amerikas, den Thaws aus Pittsburgh. Eisenbahnlinien, Bergwerke, unzählige Immobilien, eine millionenschwere Dynastie, die so viel besitzt, dass Regeln irgendwann wie etwas wirken, was nur für andere gilt. Harry Kendall Thaw hat Geld, Einfluss und diese gefährliche Überzeugung, dass ihn beides von gewöhnlichen Grenzen befreit. Und er ist nicht nur, wie so manch andere reiche Männer dieser Zeit, exzentrisch. Er ist, ohne dass ich mich diagnostisch aus dem Fenster lehnen will, psychisch labil. Die meisten attestieren ihm zudem Drogenmissbrauch und er hat Wahnvorstellungen. Er ist jähzornig bis hin zum Sadismus, er ist unberechenbar. Aber er hat eine Familie im Hintergrund, die seine Ausbrüche nicht behandelt, sondern mit Geld zudeckt. Und das ergibt eine sehr gefährliche Mischung. Unzählige Gentleman-Clubs verweigern ihm sogar aufgrund seiner Ausfälle die Mitgliedschaft. Und auch die Universität von Harvard hatte ihn ausgeschlossen. Und das alles trotz seiner Herkunft, trotz seiner Millionen, trotz seiner Familie. Und das will vermutlich ziemlich viel heißen, gerade zu der damaligen Zeit. Wie später rauskommt, hat er zu einem Überfluss ein verstörendes Muster. Er quält sehr gerne Menschen. Er ist wirklich sadistisch. Er lockt zum Beispiel junge Mädchen, auch SexarbeiterInnen an und peitscht sie aus. Als Harry Evelyn das erste Mal sieht, ist er sofort besessen von ihr, wie jemand, der ein Bild sieht und beschließt, es besitzen zu müssen. Er beobachtet Evelyn, verfolgt ihre Wege, er stellt sich ihr unter falschem Namen vor, er beginnt sie zu umwerben, bevor sie überhaupt weiß, dass er existiert, und er schickt Geschenke, Briefe, Versprechen. Er hat zum Beispiel auch mittels eigener Spione herausgefunden, wo sie wohnt. Also er stalkt sie, ganz klipp und klar gesagt. Und als er schließlich auf dem verabredeten Lunch auf sie trifft, fällt er im Restaurant vor Evelyn auf die Knie, küsst den Saum ihres Kleides und sagt, weißt du eigentlich, dass du das hübscheste Mädchen in New York bist? Und Evelyn, die ist total erstmal zunächst sehr entsetzt und auch wenig eingenommen von dem Mann. Aber er bleibt beharrlich, er taucht immer wieder auf. Und sie weiß ja noch gar nichts von der Dimension seiner Eskapaden, seines Stalkings. Ich erspare mir hier mal meine Meinung, meine dezidierte Meinung über den Herrn. Ich denke, sie wird trotzdem deutlich. Sonst würde ich zu explizit werden müssen. Mhm. Aber ihr könnt es euch sicher denken. Der ist einfach übel. Und während er sie umkreist, erzählt Harry Evelyn gleichzeitig immer wieder horrible things über Stanford White. Denn, und das ist noch eine andere seiner exzentrischen, in Anführungszeichen und mit ganz viel Ironie, Eigenschaften, er hat eine jahrelang schwelende Obsession mit Stanford White und einen Hass auf den Mann. Er sieht ihn als seine Nemesis. Und es gibt keinen triftigen Grund.
Ja, vielleicht war er ein bisschen neidisch, ne, auf den Lebensstil, darauf, dass er so viel Freunde bekannt hat.
Harry Thor vermutet beispielsweise, dass White hinter den Ablehnungen bei den diversen Clubs stünde und auch, dass White bewusst Stimmung gegen ihn machen würde. Das stimmt aber alles gar nicht. Und obwohl Mrs. Nesbitt und Stanford White wenig begeistert von Harry Thor sind, Evelyn findet langsam an ihm Gefallen. Im Oktober reist Evelyn dann tatsächlich aufs Internat nach New Jersey, doch Harry Thor beschäftigt Spione und weiß natürlich auch, wo sie ist. Und dann erkrankt Evelyn im April 1903 während ihres Aufenthaltes dort schwer an einer Blinddarmentzündung. Und die Mutter jetzt auf der Suche nach guten Ärzten, die schnell eingreifen können, nicht nur damals, aber es ist damals in den USA eine Frage von Geld und Beziehungen, die kann Stanford White, den sie zuerst kontaktieren möchte, nicht kontaktieren, weil der sich außerhalb der USA befindet, auf Reisen ist. Und deswegen wendet sich Mrs. Nesbitt an Harry Kendall Thor. Und dieser schickt Ärzte und lässt die Operation organisieren. Und nach dem erfolgreichen Eingriff hat er dann das Vertrauen von Mrs. Nesbitt zumindest zeitweise gewonnen. Doch Evelyn ist stark geschwächt von der Operation. Warum genau, das müssten uns MedizinerInnen erklären. Aber stärker geschwächt, als ich das jetzt von vergleichbaren modernen Eingriffen kenne. Auch die Ärzte reisen ihr zu einer Erholungsreise. Ihr fallen zum Beispiel auch die Haare komplett aus. Und Harry nutzt die Gunst der Stunde und lädt Evelyn und ihre Mutter nach Europa ein. Er hatte Evelyn bis dahin schon dreimal einen Antrag gemacht, einen Heiratsantrag, und dreimal hatte sie abgelehnt. Doch Thor, ich denke, es wird schon deutlich, ja, der gibt nicht so schnell auf. Und Evelyn ist jetzt hier geschwächt, körperlich wie psychisch sowieso. Und dass ihre Haare ihr ausfallen, diese voluminösen Haare, die oft zum, ja, die zu ihrem Image auch gehören, das trifft sie natürlich sehr. Und Harry Kenneth Thor verspricht ihr, dass es ganz viele Geschenke gibt und natürlich die feinsten Perücken, die Geld kaufen kann. Und sie machen sich auf die Reise, aber ja, die Maskerade von Thor ist sehr, sehr dünn. Vielleicht zum Hintergrund, man muss wissen, in den Städten, wo sie sich aufhalten, übernachten die Frauen immer in einem anderen Hotel als Thor. Also man versucht schon, deswegen fährt natürlich auch die Mutter mit, den Anschein der Schicklichkeit zu wahren. Doch die Maskerade ist dünn. In London zerrt Harry Thor einen jungen Hotelpagen ins Badezimmer. Er hatte ihm wohl eine Falle gestellt und Münzgeld ausgelegt. Und als er dann er sieht, wie der Page nach dem Geld greift, springt er aus seinem Versteck, zerrt den Jungen ins Badezimmer, reißt ihm die Kleider vom Leib und peitscht ihn mit einer Reitgerte aus. Da steht dann natürlich Wort gegen Wort und das wird mit Geld der Thors geklärt. Harry gelingt es auch, Zwist zwischen Mrs. Nesbitt und ihrer Tochter zu säen. Ja, die Beziehung war ja schon immer ein bisschen schwierig. Und dann kommt es auch dazu, dass er Evelyn von der Mutter fernhalten kann, jetzt in Europa, sodass Mrs. Nesbitt nicht mehr zu ihr vorgelassen wird. Und Mrs. Nesbitt den Eindruck gewinnt, er hätte ihre Tochter quasi entführt. Nicht ganz zu Unrecht, dieser Eindruck. Und sie schafft es dann mit geliehenem Geld von einem Familienfreund, die Passage zu bezahlen, zurück in die USA, und dort wendet sie sich dann an alle, die sie kennt, mit dem Hinweis, hey, hier hat jemand, der Thor, der hat meine Tochter entführt und gibt sie nicht frei, ich kann sie nicht erreichen. Aber nun ist Mrs. Nesbitt aus Europa wieder abgereist, beziehungsweise auf dem Weg, wieder abzureisen, und Evelyn allein mit Harry Thor. In Paris versucht er erneut, Evelyn zu Heirat zu drängen, und irgendwann bricht dann ihr Widerstand, denn sie sagt ihm nun oder offenbart ihm nun, dass sie ihn nicht heiraten könne, und erzählt, was Stanford White ihr angetan hat, dass sie nicht mehr jungfräulich ist. Zunächst scheint Thor mitfühlend zu reagieren. Er weint, er redet die Nacht mit ihr durch, er tut so, als würde er sie verstehen. Doch dann kippt es. Er wird zunehmend wütend, er steigert sich hinein, er drängt auf jedes Detail. Jede Erinnerung, jede Szene soll sie ihm mehrfach schildern. Das ist maximal unangenehm, übergriffig und hochgradig unempathisch. Das ist auch sadistisch. Das ist, und ihm scheint das irgendwas zu bringen, ihn aufzugeilen, wenn sie ihm das mehrfach
erzählt. Nee, und ich vermute auch weniger Mitgefühl mit ihr als vielleicht so eine Art Neid, dass er das jetzt nicht machen kann und er nicht ihre Unschuld rauben kann oder so, weil er ist ja so ein Typ.
Ja.
Also wäre er jetzt ein anderer Mann, dann würde man das vielleicht anders interpretieren, aber so.
in einem Hotel am Geburtsort von Jeanne d'Arc. Einige Zeit später schreibt er, wie Evelyn später berichtet, ins Gästebuch einen Satz, der sehr viel über ihn aussagt, aber auch über seine Denkweise. Sinngemäß sowas wie: Johanna von Orléans, die sei sicher keine Jungfrau mehr geblieben, wenn Stanford White in der Nähe gewesen wäre. Harry Kendall Thors Obsession steigert sich. Thor will White nun vernichten, nach eigener Aussage, um Evelyns Ehre wiederherzustellen. Dann, sie sind weitergezogen, während sie in der Südtiroler Burg Katzenstein übernachten, bricht Harry nackt in das Zimmer der 17-Jährigen ein. Er peitscht sie aus und vergewaltigt sie, während er über Stanford White schreit. Und es bleibt schlimm, denn das sollte noch weitere Male geschehen, über einen Zeitraum von ganzen 2 Wochen, die sie in dieser Burg verbringen.
Oh Gott.
Thor hat diese Burg gemietet. Es gibt eine Handvoll Bedienstete, Angestellter, die sich aber hier zurückhalten. Aber danach ist Evelyn brutal zugerichtet, verwundet, verletzt und Harry ist sich keiner Schuld bewusst. Als sie dann weiterreisen nach Zürich, bittet Evelyn ihn, einen Arzt zu ihr kommen zu lassen. Als die beiden dann nach weiteren Wochen in die USA zurückkehren, hat sich bereits herumgesprochen, was Thor getan hat, denn wir erinnern uns, Mrs. Nesbitt ist ja zurückgereist mit der Aussage, hier, meine Tochter ist entführt worden, ich komme nicht an sie ran, und dann ist es auch so, dass Evelyn hier zumindest ihren Freunden gegenüber nicht schweigt. Sie erzählt zum Beispiel Stanford White auch von dem, was passiert ist. Und der versucht noch auf seine Art und Weise einzulenken, zu helfen. Zum Beispiel bringt er sie auch zu einem seiner Anwälte, wo sie ihre Aussage zu Protokoll gibt. Also es wird wirklich auch versucht, jetzt hier Thor habhaft zu werden. Aber dem gelingt es immer wieder, Evelyn dann zu beschwichtigen, ihr zu zeigen, hey, das würde überhaupt nichts bringen, weil möchtest du das Ganze publik werden lassen, also wirklich publik werden lassen, oder? Das willst du doch nicht. Und dann hast du keine Handhabe gegen mich.
Ja, und das ist ja so oft die Krux mit so einem Wertesystem, das so viel Bedeutung solchen Dingen beimisst, wie zum Beispiel Jungfräulichkeit, dass man dadurch in eine totale Falle gerät, wenn man dann eben sowas hat wie eine Vergewaltigung. Auch das ist ja etwas, das uns nicht fremd ist, leider, auch in unserer Zeit.
Und Evelyn ist einfach auch traumatisiert, sie ist verwirrt, sie ist immer noch ein Mädchen und erschöpft ist sie auch. Und sie wird zerrieben zwischen 2 Männern, die sehr mächtig sind. Harry Thor überzeugt Evelyn, Stanford White würde übertreiben und lügen und Evelyn würde ihm selbst auch Unrecht tun. Und am Rande eines emotionalen Zusammenbruchs beginnt Evelyn sich wieder mit Harry Thor zu arrangieren. Im April 1905, am 5. April, heiratet Evelyn Nesbitt Harry Thor dann schließlich in einer kleinen privaten Zeremonie, wohl auch gegen den Rat ihrer wenigen Freunde. Da ist sie 20 Jahre alt. Thor verlangt von ihr, ein schwarzes Hochzeitskleid zu tragen, denn weiß ginge ja nicht mehr, sie sei ja vergewaltigt worden von Stanford White. Die Ironie an der Situation, diese schlimme, schreckliche Ironie an der Situation, aber ja. Und auch wie ignorant seinen eigenen Taten gegenüber. Und man fragt sich unweigerlich, warum heiratet Evelyn diesen Mann? Warum willigt sie ein und wählt zwischen Pest und Cholera beides zusammen? Vermutlich weiß Evelyn zu dem Zeitpunkt oder denkt sich, dass ihre Chancen auf eine respektable Ehe in den Augen der ZeitgenossInnen aufgrund ihrer fehlenden sozialen Stellung und mit ihrer Vergangenheit als Stanford Whites Geliebte, begrenzt sind. Dann bietet Thor ihr natürlich Reichtum. Sicher hatte sie Hoffnung, dass dieses vielleicht auf der Pro-Seite stehen würde. Und schließlich hatte er sie über 2 Jahre hinweg bedrängt, ohne dass sich währenddessen ein Ausweg aufgetan hätte. Nachvollziehbarerweise ist sie einfach müde, sie ist ausgelaugt und sie will vielleicht einfach nur, dass dieses ständige Ausgeliefertsein endlich aufhört.
Ja,
man muss auch bedenken, diese Episode mit John Barrymore, der scheint sie wirklich geliebt zu haben. Der hat auch noch eine Weile versucht, wieder Kontakt herzustellen. Jahre später würde er auch sagen, Evelyn sei seine erste große Liebe gewesen. Aber der ist zu dem Zeitpunkt noch mittellos und in dem Sinne keine Partie, die vielleicht so reizvoll erschien finanziell wie Thor oder Stanford White, der keine Option ist, weil er verheiratet ist und auch keine Anstalten macht, sich scheiden zu lassen. Aber hinterher ist man immer klüger. Und wenn man sich vor Augen führt, und das ist wichtig, aus welcher Situation Evelyn kommt, kann man es auch nicht verurteilen, wie sie sich verhält. Aber das Ausgeliefertsein, der Schrecken, der hört hier jetzt nicht auf. Denn in den Flitterwochen in Europa sperrt Harry Thor Evelyn ins Hotelzimmer ein. Er kontrolliert, mit wem sie spricht, was sie trägt, wohin sie blickt. Er nennt sie mein Mädchen, mein Eigentum. Und die skurrile Obsession mit Stanford White, die bleibt auch. Harry zwingt Evelyn immer wieder, die Geschichte von der Vergewaltigung zu erzählen, Wort für Wort, Geste für Geste, Erinnerung für Erinnerung. Er beschimpft sie danach, er schlägt sie, er betet wieder um Vergebung, er schwört ihr Liebe, ein Kreislauf aus Gewalt und Reue, der nicht endet, sondern nur immer sich weiterdreht. Mm. Er geht sogar so weit, Harry Thaw, dass er Evelyn zum Zahnarzt schleppt und dort die Reparatur an dem Zahn rückgängig machen wird, die White bezahlt hat, nur um anschließend auf seine eigenen Kosten den Zahn wieder reparieren zu lassen. Daran erkennt man doch, wie wahnwitzig sich dieser Mann verhält. Es ist eine brutale, absurde Symbolhandlung. Selbst der Körper von Evelyn darf die Spuren eines anderen Mannes, vor allen Dingen nicht Stanford Whites, tragen.
Oh, wie schrecklich, ne? Also die arme junge Frau ist ja wirklich nur ein Mittel zum Zweck für diese Männer.
Ja, also Harry Thaw ist wirklich, aber auch diese Beziehung, die die beiden führen, ein gefundenes Fressen für jede Psychologin, Psychotherapeutin. Also bitte alle Profis unter euch. Also mir fallen dazu auch keine Worte mehr ein. Mit der Hochzeit fühlt sich Harry Thaw siegreich, aber er wird doch paranoider. Er glaubt nun, White würde Schläge anheuern, um ihn zu erledigen, und er besorgt sich aus seiner vermeintlichen Angst heraus einen Revolver. Aber Evelyn hat weniger Angst um White als um sich selber, und das ist wenig verwunderlich. Und Harry Thaw, der frisst sich weiter in Rachefantasien rein, und Evelyn beginnt ihre Entscheidung zu bereuen. Sie wird sich darüber klar, dass White nicht gut zu ihr war, aber immer noch besser als Thaw. Dann kommt der Sommerabend des 25. Juni 1906, den wir ja in der Einleitung gehört haben. Es ist ein schwüler Abend, der Himmel über Manhattan ist klar, und im Dachgarten des Madison Square Gardens, jenem Gebäude, das Stanford White selbst entworfen hatte, da läuft die Erstaufführung einer Revue mit dem Namen Mademoiselle Champagne. Es ist eine dieser leichten, fröhlichen Shows, die das Gilded Age so liebt. Tänzerinnen, beschwingte Musik, Champagner, Unterhaltung als Versprechen, dass alles gut ist. Zuvor waren Evelyn und ihre Begleitung essen gewesen im Sherry's. Harry hatte ein bisschen mehr getrunken, als er vielleicht sollte, mehrere Drinks. Sie haben noch Freunde dabei, dann wechselt man ins Café Martin, wo Harry weitere Cocktails und ein Glas Wein herunterkippt. Evelyn ist wohl sehr ruhig an dem Abend, doch als Stanford White dann das Lokal betritt, spannt sich ihr ganzer Körper an. Harry hat ihn aber noch nicht bemerkt. Evelyn versucht noch, sich nichts anmerken zu lassen, denn sie weiß ja, was passieren kann, wenn Thaw White bemerkt. Und als Harry ihre Nervosität bemerkt, fragt er, ob sie krank sei, und sie schreibt ihm hastig einen kleinen Zettel. Hey, das B war hier, ist aber gegangen. Und B steht zwischen den beiden als interner Code für Beast. Harry lächelt, bestellt eine Flasche Champagner und wirkt völlig ruhig. Dann sind sie weiter zum Madison Square Garden gezogen. Das ist eine ungewöhnliche Wahl an dem Abend für Harry, denn eigentlich meidet er jede Gebäude, die mit Stanford White verbunden sind. An dem Abend weigert er sich dann auch, den Mantel abzugeben. Wie gesagt, es ist sehr warm. Und das macht Evelyn doch ziemlich nervös. Und im Theater ist White aber zunächst nicht zu sehen. Evelyn beginnt fast zu hoffen, atmet auf. Doch gegen Ende der Vorstellung, etwas vor 23 Uhr, öffnet sich der Aufzug, Stanford White tritt heraus und Evelyn wird eiskalt. White nimmt seinen reservierten Platz ein, 5 Reihen von der Bühne entfernt. Er lacht, er unterhält sich, er ahnt nichts. Und Evelyn bemerkt sofort die Veränderung in Harry Thaws Haltung, seine Spannung, seine Stille. Sie schlägt vor, man solle doch jetzt mal gehen. Und auch die Menschen, mit denen sie unterwegs sind, ich glaube, es sind 2 Freunde von Thaw, die sind damit einverstanden und sie stehen auf und wollen zum Aufzug gehen. Aber in diesem Moment verschwindet Harry. Es ist nun gegen 23 Uhr. Auf der Bühne erklingt gerade das Lied I Could Love a Million Girls. Ich könnte 1 Million Mädchen lieben. Ein bitterer Zufall, der später oft zitiert werden sollte. Harry Thaw geht zügig durch die Reihen, von hinten nähert er sich dem ahnungslosen Mann, er zieht eine Pistole und schießt 3-mal aus nächster Nähe auf Stanford White. Dieser fällt zu Boden, tödlich getroffen. Und während des späteren Mordprozesses würden 2 Zeugen sagen, sie hätten eher gedacht, White würde eines Tages von einem Vater getötet, denn von einem Ehemann. Was natürlich auch sehr viel sagt darüber, was White für ein Mann war.
Naja, und auch über die Gesellschaft, weil vielleicht hätte ja auch eine Frau selber sich mal irgendwann gerecht. Nicht, dass das natürlich richtig wäre, ne? Nur mal so nebenbei, aber es sind dann eben immer nur die Männer, die hier in irgendeiner Form handlungsfähig scheinen.
Ja. In diesem Moment herrscht erst Stille. Das Orchester verstummt, viele glauben erst, dass die Szene zum Stück gehöre, und dann brechen Schreie aus. Menschen springen auf, drängen zu den Ausgängen, einige der Chorus Girls fallen auf der Bühne in Ohnmacht im Angesicht der Leiche. Harry Thaw hebt die Waffe, wirft die leeren Patronenhülsen in die Luft und schreit, ich habe es getan, weil er meine Frau ruiniert hat, er hatte es verdient, er hat sich an dem Mädchen vergangen und sie dann fallen lassen. Evelyn erstarrt, Harry Thaw lässt sich ohne Widerstand dann noch an Ort und Stelle von einem Feuerwehrmann, der zugegen ist, festhalten und dann mit von dem eintreffenden Beamten festnehmen. Als er an Evelyn vorbeigeführt wird, küsst er noch ihre Wange und sagt, es ist alles gut, Liebes, ich habe dir wahrscheinlich das Leben gerettet.
Ja.
Auch hier wieder erkennt man, in welcher Wahnvorstellung sich dieser Mensch befindet.
Mhm.
Später erinnert sich Evelyn dann, Zitat, eine vollständige Gefühllosigkeit ergriff meinen Geist und meinen Körper. Ich bewegte mich stundenlang wie in Trance. Und damit beginnt etwas, das weit über diesen Abend hinausgehen sollte. Die Presse ist elektrisiert, ein Mord, vermeintlich aus Liebe, mitten im Herzen Manhattans, zwischen Ruhm, Reichtum und Skandal. Zeitungen drucken Fotos oder Karikaturen. Sie erfinden Dialoge, zeichnen Motive. Der Name Evelyn Nesbitt steht plötzlich überall. Das Gesicht Amerikas ist nun das Gesicht eines Verbrechens. Der Prozess gegen Harry Thaw beginnt Ende Januar 1907 und er wird zu einem öffentlichen Spektakel, wie es die USA bis dahin nicht erlebt haben. Journalisten drängen sich in den Gerichtssaal, Schulter an Schulter. Karikaturisten zeichnen jede Geste, jede Grimasse. Frauen stehen stundenlang Schlange, nur um einen Blick auf Evelyn zu erhaschen. Nicht auf den Angeklagten, auf sie. Denn man spricht kaum über Mord, man spricht über Moral.
Genau.
Die viktorianischen und edwardianischen Moralvorstellungen zeigen sich erschüttert, aber auch fasziniert, das ist ja das Schizophrene, an diesen Moralvorstellungen von der Geschichte von einem verheirateten Mann, der ein minderjähriges Revue-Girl verführte und eine Affäre mit ihr pflegte. Die sogenannte Yellow Press, eine Presse, die Skandale nicht nur ausschlachtet, sondern im Zweifel erfindet, macht den Fall allgegenwärtig. In unseren Jack the Ripper-Folgen hatten wir ja schon intensiv über den Aufstieg der Presse gesprochen. Reporter überbieten sich mit Sensationen, Details, Andeutungen, Gerüchte, werden zu Schlagzeilen, Meinungen zu Fakten. Und die Zeitungen, die nennen Evelyn, Zitat, die tödliche Schönheit. Fotografen lauern ihr auf, Reporter befragen wildfremde Menschen auf der Straße und drucken deren Meinung als Wahrheit. Und währenddessen wird Harry Thaw von Beginn an mit erstaunlicher Milde behandelt, denn er ist ja schließlich ein Gentleman. Er wird nicht einmal gefesselt. Er schickt gar einen Polizisten los, um ihm seine Lieblingszigarren zu kaufen aus der Untersuchungshaft und der Polizist tut es auch. Während Ärzte versuchen, ihn psychiatrisch zu untersuchen, verweigert Thaw die Gespräche. Gleichzeitig lässt er sich Wein und Champagner zu medizinischen Zwecken verschreiben und Essen aus dem New Yorker Luxusrestaurant Delmonico's liefern. Evelyn hingegen ist untergetaucht, sie versteckt sich im Haus einer Freundin. Ihre Mutter wird derweil von Reportern an ihrem mittlerweile Haus in Pennsylvania belagert. Und Mrs. Nesbitt, die hat zwischenzeitlich diesen Gönner der Familie, der immer mal wieder finanziell geholfen hatte, geheiratet und heißt nun Mrs. Holman. Die behauptet hartnäckig, sie habe Stanford White ja nie gekannt und wie so oft verweigert sie ihrer Tochter Trost und Unterstützung. Und dann ist da noch eine Figur, die an den Fäden zieht. Harry Thaws Mutter Mary. Mrs. Thaw ist ihrem Sohn gegenüber kompromisslos loyal. Sie hatte ihren Sohn immer verteidigt, egal was er getan hat, wir haben es ja schon gehört. Und als sie von seiner Verhaftung erfährt, reist sie sofort nach New York. Sie befindet sich zu der Zeit nämlich auf einer Reise in Europa. Und ihr Ziel ist klar, Harry wird gerettet, egal was es kostet.
Ja, das ist klar.
Zudem verachtet sie Evelyn natürlich. Sie hält sie für eine goldgierige Verführerin und sie ist bereit, Evelyn zu benutzen. Denn plötzlich wird Evelyn für die Familie Thaw recht wichtig als Zeugin. Denn sie brauchen sie nun, um auszusagen, was Stanford White ihr denn Schlimmes angetan habe. Und Harry Thaw selbst sieht dem Prozess mit Begeisterung entgegen. Er will ja reden, er will sich als Kämpfer gegen den Missbrauch junger Mädchen inszenieren. Er ist erstaunlich blind gegenüber seinem eigenen Verhalten. Und die Verteidigung präsentiert ihn auch als tragischen Helden, als Mann, der im gerechten Zorn gehandelt habe, der die Verführung seiner jungen Frau nicht habe ertragen können und deshalb den Verstand verlor. Ein Akt der Ehre, ein Akt der Liebe. Und man darf nicht vergessen, die Thaws haben die besten Anwälte, die man sich für Geld kaufen kann.
Wie immer.
Am Ende hängt alles an einer Frage, ist Harry Thaw geisteskrank oder zurechnungsfähig? Und sein Schicksal schwankt somit zwischen dem elektrischen Stuhl oder der Anstalt. Mrs. Thaw investiert über eine halbe Million Dollar in Gutachter, um ihren Sohn als harmlosen psychischen Erkrankten darzustellen. Harry selbst hasst die Strategie der Mutter, er will kein Kranker sein, er ist ja schließlich ein Held in seinen Augen und überzeugt, das Gericht würde ihm ja recht geben. Doch damit die Geschichte dieses Narrativ funktioniert, braucht er nun mal Evelyn und ihre Aussage, ob sie nun will oder nicht. Und sie wird auch dazu überredet, ist, glaube ich, ein bisschen zu euphemistisch, also man zwingt sie auszusagen. Und sie ist entsetzt. Sie will natürlich nicht, dass Harry hingerichtet wird, denn wenn Harry stirbt, würde sie mittellos zurückbleiben. Aber dennoch möchte sie eigentlich nicht ihren Ruf aufs Spiel setzen. Und Harry hingegen, der jubelt einem Reporter zu, Zitat, wartet nur, bis meine kleine Frau aussagt, dann werdet ihr eine Geschichte hören, wie ihr sie noch nie gehört habt. Zitat Ende. Und Evelyn erinnert sich später trocken, Zitat, ich teilte Harrys Begeisterung nicht. Zitat Ende. 2 Stunden wird sie am ersten Tag auf der Zeugenbank sitzen und aussagen. Sie weint, während Harry im Saal tobt. An weiteren Tagen muss sie erneut aussagen. Die Fragen zielen dabei nicht auf den Täter, sondern auf sie. Was hat sie getragen? Was hat sie getan? Was hat sie gesagt? Wie viel Geld hatte White ihr gegeben? Was hat sie provoziert? Sie sagt später, diese Aussagen hätten sich schlimmer angefühlt als das, was sie erlebt hat. Sie wird wieder einmal zum entblößten Opfer, aber nicht eines Mordes oder einer Vergewaltigung, sondern der Öffentlichkeit. Der erste Prozess endet allerdings mit einem Patt der Jury und keinem Urteil. Und so muss der Prozess wiederholt werden, ein Jahr später, 1908, aber das heißt auch, dass die Familie und ihre finanziellen Mittel noch ein Jahr länger Zeit hatten, ja, die Werbetrommel für Harry Thaw und seine Motive zu rühren. Und Harry Thaw wird schließlich für nicht schuldig erklärt, wegen Unzurechnungsfähigkeit und in das Methuen State Hospital for Criminal Insane in Upstate New York eingewiesen. Die Öffentlichkeit feiert Thaw als Helden. Filme, Berichte, Narrative, finanziert von der Familie Thaw natürlich, zeichnen ihn als Verteidiger amerikanischer Weiblichkeit. Dass Stanford White vermutlich viele junge Mädchen missbraucht hatte, macht Thaws Tat in den Augen vieler nur noch verständlicher. Ja, und Evelyn, für all ihre Qualen, für ihre Aussagen, für ihre Rolle im Prozess, wird sie von den Thaws damit belohnt, dass man sie finanziell fallen lässt. Harry ist verbittert und auf Freiheit fixiert und wirft ihr vor, sie sei undankbar, sie habe sein Opfer nicht gewürdigt. Evelyn bleibt zurück, allein, erschöpft und diffamiert. Nach dem Prozess beginnt für sie eine neue Zeit, eigentlich erst ihr richtiges Leben, aber es ist keine leichte Zeit. Harry Thaw sitzt nun in einer psychiatrischen Anstalt. Das ist aber eine Einrichtung, die für ihn weniger ein Gefängnis ist als ein komfortables Sanatorium. Er empfängt dort Besuch, schreibt Briefe und seine Familie kämpft unermüdlich und lautstark für seine Freilassung. Evelyn hingegen steht ohne Schutz da, ohne Vermögen. Die Gesellschaft, die sie einst zur Ikone erhoben hat, hatte sich abgewandt. Für viele ist sie nun die Frau des Mörders, für andere die verderbte Geliebte. Und um zu überleben, nimmt sie Engagements in Varietés an, sie tritt in Shows auf, in kleinen Theatern und auf Provinzbühnen. Sie tanzt, singt, erzählt Fragmente auch ihrer Geschichte. Und die Menschen kommen aber jetzt nicht mehr, um sie als Künstlerin zu sehen, sondern um sie sich anzuschauen als die, die sie in diesem Prozess, in diesem Skandal war. Als das Mädchen, das angeblich das Genie verführt hat und ihren Ehemann in den Wahnsinn trieb und Amerika empört hat. Denn natürlich entsteht sofort der Eindruck, der wird ja auch forciert durch die Familie, dass vielleicht ja sogar Evelyn Thaw dazu angestiftet hat, diese Tat zu begehen, den Mord an Stanford White. Und es passt ja auch zu der misogynen Haltung gegenüber Frauen in der damaligen Zeit und ihrer Moral.
Ja, genau, das ist das Motiv, oder? Dass sie den Mord ausgelöst hat, wie so ein, ja, Katalysator, dass sie halt irgendwie dafür verantwortlich ist, weil sie so schön ist, weil sie so hilflos, ja, genau, und liebreizend ist und so. Oder vielleicht auch dann in je nach Veröffentlichung, weil sie irgendwie eine Verführerin ist, weil sie das alles provoziert hat. Also, na, ich bin gespannt, wie das ausgeht.
Evelyn, die spielt ihre ganzen Rollen und ihre Rolle vor allen Dingen mit Haltung. Sie spricht in Interviews selten und wenn, dann nur vorsichtig. Sie weiß, dass jedes Wort gegen sie verwendet werden kann.
Ja, durchaus nachvollziehbar, ja.
1910 gibt sie dann bekannt, dass sie schwanger ist. Sie erklärt, dass die Schwangerschaft bei einem ehelichen Besuch bei Harry Thaw in der Anstalt entstanden ist. Mhm. Aber Harry bestreitet das. Er behauptet, sie wolle nur sein Geld. Und um einem neuen medialen Mahlstrom zu entkommen, flieht Evelyn dann mit einer Schiffspassage auf der Lusitania nach Europa, nach Deutschland, und bringt hier im Oktober 1910 ihren Sohn Russell zur Welt. Zurück in den USA kämpft sie weiter um ihr Überleben und auch jetzt für das ihres Kindes. Und zeitlebens würden sie und ihr Sohn eine sehr, sehr enge Beziehung pflegen. Der Zufall bringt sie dann in der Folge mit Albert de Corvo zusammen, der ihr hilft, ein Tanzduo mit Jack Clifford aufzubauen. Sie lässt sich 1915 dann von Harry Thaw scheiden und heiratet ein Jahr später Clifford. Diese Ehe ist dann auch für eine Weile glücklich, doch Evelyns Ruf ist ein Schatten, der nicht weicht und irgendwann wird er wohl zu schwer und die Ehe zerbricht. Evelyn beginnt gemeinsam mit ihrem Sohn in Stummfilmen aufzutreten. Darauf reagiert die Presse nur mit neuer Grausamkeit und wirft ihr vor, ihr Kind auszubeuten. Und Thor, schauen wir nochmal kurz, was der Mann in der Zwischenzeit getan hat. Denn der hatte schon unmittelbar nach seiner Einweisung in die psychiatrische Anstalt damit begonnen, sich für geistig gesund erklären zu lassen. Er will ja da auch raus und er ist ja seiner Meinung nach vollkommen gesund. Doch damit scheitert er zunächst. Er flieht dann im August 1913, wohl mit Hilfe mehrerer Unterstützer von der Familie bezahlt, aus dem Klinikum, aus der Anstalt nach Kanada, wird aber schlussendlich von Kanada an die USA ausgeliefert und kommt wieder in psychiatrische Gewahrsam. 1915 erklärt dann eine Jury Thor tatsächlich für geheilt, nur damit er 1916 erneut vor Gericht steht, diesmal wegen Entführung, Misshandlung und sexuellem Übergriffs am 19-jährigen Frederick Gump. Thor hatte ihn wohl unter falschen Versprechen nach New York gelockt und misshandelt und wieder versucht Thor, sich mit Geld freizukaufen, doch er wird erneut als geisteskrank eingestuft und verbringt Jahre in einem Kirkbride Asylum in Philadelphia. Wir hatten ja schon öfter über diese Art der psychiatrischen Anstalten gesprochen.
Ja.
Erst 1924 wird er wieder zurechnungsfähig erklärt und entlassen. Später deutet vieles darauf hin, dass auch hier mal wieder Geld der Familie im Spiel ist. Und Evelyn, die schreibt 1914, also noch vor der Scheidung von Thor, ihre Autobiografie The Story of My Life. Zum ersten Mal erzählt sie ihre Geschichte mit eigenen Worten, beschreibt darin ihre Kindheit, die Armut, ihre Begegnungen mit Stanford White, die Ehe mit Thor, die Jahre der öffentlichen Bloßstellung.
Aber wie mutig.
Sie schreibt über Angst, Scham, über Abhängigkeit. Und die Presse, die reagiert mit Spott. Viele Rezensenten werfen ihr vor, sie wolle sich nur rechtfertigen und sich wichtig machen. Aber zwischen den Zeilen des Buches spricht eine Frau, die längst begriffen hat, dass es nie um Gerechtigkeit gegangen ist, sondern um Deutungshoheit. In den 1920er und 30er Jahren lebt Evelyn zunehmend zurückgezogen und mit großen Wechseln in ihren Projekten. Sie macht eins nach dem anderen, immer mit Einsatz, aber immer mit Chaos, arbeitet als Schauspielerin, hat dann eine eigene Bar, eröffnet einen Tea Room in Manhattan, später einen Club in New Jersey und beides hält nicht lange. Sie singt in Bars, in Kabaretts und sie beginnt sich mit Alkohol und anderen Substanzen zu betäuben. Sie versucht sich wohl auch das Leben zu nehmen, was ihr Sohn wohl beide Male verhindern kann. 1934 erscheint dann ihr zweites Buch, Prodigal Days. Es ist weniger eine Autobiografie als ein Nachdenken über ihr Leben. Darin klingt Reue, aber auch Stolz drin. Evelyn schreibt über Kunst, über Liebe, über das, was sie gelernt hat und auch über die bittere Einsicht, dass Frauen ihrer Generation nie die Freiheit besaßen, die man ihnen auf Bildern zuschrieb. Wir erinnern uns hier an die Gibson Girls. Sie beschreibt die Männer, die ihr begegnet sind, ohne Hass, aber mit einer unbestechlichen Klarheit. Stanford White, der sie ausnutzt, weil er kann. Harry Thor, der sie besitzt, weil er muss. Und eine Gesellschaft, die beide bewundert und sie selbst verurteilt. 1934 schreibt sie auch folgenden Satz. Zitat, die Tragödie war nicht, dass Stanford White starb. Die Tragödie war, dass ich lebte. Ihr Sohn, also Evelyns Sohn, wird Pilot, kämpft im Zweiten Weltkrieg und hat zeitlebens eine sehr enge Verbindung zu seiner Mutter. Und manchmal erkennt man Evelyn noch auf der Straße, in alten Fotografien, in den Archiven der Illustrierten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Evelyn schließlich nüchtern. 1947 stirbt Harry Thor an einem Herzinfarkt. In seinem Testament hinterlässt er Evelyn $10,000, den gleichen Betrag, den er auch einer Kellnerin vermacht, die er flüchtig kennt. Für Russell hat er wohl nie Unterhalt gezahlt. Erschöpft zieht Evelyn nach Kalifornien, um bei ihrem Sohn und dessen Familie zu leben und verkauft 1954 ihre Geschichte an 20th Century Fox. Der Film The Girl on the Red Velvet Swing mit Joan Collins in der Hauptrolle entsteht und kommt ein Jahr später in die Kinos, da ist Evelyn 70. Der Film verzerrt vieles, verharmlost Stanford White, ignoriert die Übergriffe, macht Evelyn mitschuldig an ihrem eigenen Leid, stilisiert ihre Mutter zur fürsorglichen Figur. Der Film tut Evelyns Erinnerung keinen Gefallen, prägt aber nachhaltig, wie über sie gesprochen wird. Ihr kennt den Film vielleicht. In ihren späteren Jahren arbeitet Evelyn als Lehrerin für Bildhauerei und Keramik und wohnt in Los Angeles unweit von Hollywood, ironischerweise ja genau jener Stadt, in der man Geschichten wie ihre in Drehbücher verwandelt. 1967 stirbt sie dann mit 82 Jahren in einem Pflegeheim in Südkalifornien und ihr Tod würde fast unbemerkt bleiben. Es gibt einen kurzen Nachruf, eine kleine Spalte auf der Titelseite der New York Times. Nach der Manie der zeitgenössischen Presse hatte der Film aus den 1950er Jahren bestimmt, wie das Narrativ weitergesponnen wurde. Und immer wieder wird auch nach ihrem Tod Evelyns Leben und werden auch die Geschehnisse um den Mord an Stanford White von AutorInnen und Filmschaffenden aufgegriffen. Die Geschichte enthält tragischerweise zu viele Ingredienzien, für welche die Menschen faszinieren. Mhm. Liebe, Sex, klar. Gewalt, Betrug, Rache, eine junge, schöne Frau und reiche, mächtige Männer. Im bekannten historischen Roman Ragtime von E.L. Doctorow aus dem Jahr 1975 tauchen Evelyn und ihre Geschichte dann auch wieder auf. Der Roman ist 81 verfilmt worden und wurde später auch zu einem Musical. Und damit kommen wir zum Ende. Denn wenn diese Geschichte, ja, Evelyn Nesbits Geschichte von etwas handelt, finde ich, dann von Resilienz. Evelyn ist eines der ersten Opfer einer Celebrity Culture, die wir ja heute kennen. Sie überlebte Grooming, zwei sehr mächtige Täter, einen gnadenlosen Medienzirkus und Jahrzehnte der Herabwürdigung. Sie lebte sehr lange. Ja, sie nahm sich auch zurück, was sie konnte, Stück für Stück, unter Bedingungen, die kaum jemand ausgehalten hätte. Vielleicht liegt ja auch genau darin ihre Bedeutung, nicht in dem Mord und nicht in dem Skandal, sondern in dem Versuch, sich selbst zurückzuholen, gegen alle, die ihre Geschichte für sich beansprucht hatten. Sie war eine Frau aus Fleisch und Blut, klug, sensibel, verletzt und sie hat überlebt. Allzu oft wird sie noch als Verführerin erzählt, auch heute, oder als Mitverantwortliche eines Mordes. Man verliert sich gerne in der Ästhetik ihrer ansprechenden Fotografien, da sind sie nun mal, so ja, fragwürdig sie auch sind. Und man vergisst gerne, dass das Mädchen darauf ja ein Kind ist. Wer ihr heute Vorwürfe für ihre Entscheidungen macht, und sie hat natürlich auch Fehler gemacht, aber jeder, der ihr dafür Vorwürfe macht, der sollte sich im Angesicht ihrer ganzen Geschichte ehrlich fragen, wer von uns hätte es besser gemacht?
Ja.
Und damit bin ich am Ende dieser Geschichte heute von Evelyn Nesbit.
Ja, vielen herzlichen Dank für diese wirklich interessante, aber auch sehr tragische Geschichte. Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Ja, es ist eine Geschichte, die erschreckend modern ist, ne? Mhm. An vielen Stellen, finde ich. Denn wir können leider nicht behaupten, dass das nicht heute ganz genauso passieren könnte. Es ist eine Geschichte dennoch, die sehr gut in ihre Zeit passt. Wir hatten ja auch diese Privilegien der ja, reichen und schönen, gerade zur Zeit des Gilded Age, schon in der letzten Folge besprochen, aber die ja auch, wie gesagt, ihre Privilegien eben in dieser Weise nutzen.
Ja, genau.
Und ich habe mich dann auch gefragt, was wäre denn eigentlich geschehen, wenn es nicht zu dem Mord gekommen wäre? Also wenn Harry Thorpe keine psychische Erkrankung oder irgendwie ja, in irgendeiner Form ein ungewöhnliches Verhalten aufgewiesen hätte, dann wäre dieses ganze Leben, dieses Grooming, dieser sexuelle Missbrauch, diese Vergewaltigung, diese fürchterlichen Erlebnisse, ja, diese Objektifizierung dieser jungen Frau komplett, ja, unentdeckt geblieben. Und das wäre ja nicht weniger tragisch.
Ja.
Also zum einen ist sie natürlich eine total faszinierende Persönlichkeit und wie du sagst, die Resilienz ist wirklich beeindruckend. Schon einer dieser Vorfälle hätte ja ausgereicht, um ja so ein tiefes Trauma zu verursachen, dass sie vielleicht im späteren Leben ja eben nicht damit zurechtgekommen wäre oder hätte zurechtkommen können. Und das hätte man ja auch nicht vorwerfen können, denn wie gesagt, das sind ja schreckliche Erlebnisse.
Ja.
Dieser Hilflosigkeit, dieser Übermacht, die sie sich da ausgesetzt sah. Aber auf der anderen Seite ist es auch ja eben eine Erinnerung daran, was eben vielleicht auch alles nicht deutlich wird oder was gar nicht auf uns gekommen ist, was wir nicht erfahren, was den Menschen damals widerfahren ist. Wie du sagst, diese Misshandlungen auch durch Harry Thorpe, aber auch das, was ihr passiert ist, du hattest gesagt, Stanford White hat das nicht nur mit ihr gemacht, das war auch irgendwie abzusehen. Er war ja so unterwegs, er hat sich da junge Frauen irgendwie ja gefügig gemacht, hat sie um den Finger gewickelt. Also Grooming, wir haben es ja mehrfach erwähnt, auch durch ihn. Und all diese jungen Frauen sind ja nicht durch diese tragische oder sind ja nicht durch eine tragische Geschichte dieser Art dann berühmt geworden oder berüchtigt, leider eher.
Mhm.
Haben aber ja nichtsdestotrotz auch diese schrecklichen Erfahrungen machen müssen. Und das ist alles so unsichtbar für uns heute. Und es war ja dann auch immer mit Schuldzuweisungen verbunden, wenn die Vergewaltigung der Frau angelastet ja. wird, weil sie eine Verführerin ist, dann ist das natürlich ein Rezept dafür, dass tausende Opfer sich nicht melden, natürlich. Und ja, dann dieser Mord an Stanford White, der dann irgendwie idealisiert wird oder wofür dann Harry Thornton noch gefeiert wird als Held, weil er jetzt da irgendwie die Ehre seiner Frau wiederherstellen wollte. Oder das ist ja unendlich perfide, du hast genau das richtige Wort gefunden. Denn es könnte ja gar nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Das war sicher nicht seine Motivation, auch wenn er sich das vielleicht eingeredet hat, das glaube ich noch nicht mal. Gut, dass das Rechtssystem dann in dem Moment so funktioniert hat und er eben für nicht zurechnungsfähig erklärt wurde. Denn, also, der Mensch hatte ja ganz offensichtlich ein Problem oder dem ging es ja offensichtlich nicht gut. Mhm. Problematisch ist dann natürlich seine Familie, die das deckt, die diese ganzen Dinge mit Geld ja überdeckt, wegmacht, sodass er eben diesen Lebensstil ja auch vorher schon führen konnte. Evelyn war ja nicht sein erstes Opfer. Dann am Ende auch noch der Sohn, der da irgendwie, ja, noch nicht mal angenommen wird von dieser Familie, noch nicht mal auf diese Weise in irgendeiner Form so ein bisschen Anerkennung bekommt. Also jetzt auch das Kind kann ja gar nichts dafür. Obwohl er ja natürlich großes Glück hatte, dann so eine tolle Mutter zu haben, die eben diese Dinge so für sich verarbeiten konnte. Das ist vielleicht auch das, was man daraus mitnehmen kann, dass sie sich, wie du ja auch sagtest, am Ende dann ihre eigene Geschichte zurückholen konnte und ihre eigene Selbstwirksamkeit leben konnte, zumindest soweit es ihr möglich war in der damaligen Gesellschaft, auch noch in den 50er, 60er Jahren. Das ist ja etwas, das ich ganz beeindruckend finde und das ja auch gegen die gesellschaftliche Meinung war, auch damals noch. Also sie hat ja in den 1910er Jahren ihre erste Biografie veröffentlicht. Das finde ich unendlich mutig.
Ja.
Denn da war es ja noch ganz klar so, dass man das als ihre Schuld ansah. Und auch, wie gesagt, überhaupt so sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt, immer den Frauen eine große Mitschuld, wenn nicht sogar die ganze Schuld gab. Du hattest es ja auch beschrieben im Prozess, ne? Wie hat sie sich verhalten? Was hatte sie an? Leider Dinge, die uns heute nicht unbekannt sind. Das geht ja auch heute oft noch darum, inwieweit man angeblich beiträgt zu solchen Dingen, was ja überhaupt gar nicht der Fall ist. Und das sollten wir uns auch alle immer wieder deutlich machen.
Ja.
Da wird einem dann eben auch deutlich, wie traurig es ist, dass das im Grunde so aktuelle Themen sind, ne, nach wie vor. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Das war eine sehr interessante Geschichte. Also genießt noch den Jahresbeginn, kommt sehr gut rein nach 2026. Und dann hören wir uns hier in 2 Wochen wieder bei Früher war mehr Verbrechen,
eurem historischen True Crime Podcast.